온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 413. Im Fokus unserer Sendung das Konzept des guten Lebens. Auf Spanisch Buen Vivir, auf Quechua Sumacausai und auf Aymara Sumacamanya. Der Ansatz ist in den andinen Kulturen Südamerikas entstanden und wird dort seit Jahrhunderten praktiziert. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Unser neuer Onda-Hinhörer bringt den Begriff in anderthalb Minuten nochmal auf den Punkt. Mit dem ersten Beitrag bleiben wir hierzulande. In Berlin fand im Mai die Woche des guten Lebens statt. Angereist waren auch Gäste aus Ecuador. Sie berichten darüber, wie die Idee des Buen Vivir in ihrem Land Teil der Verfassung wurde und als Staatspolitik trotzdem gescheitert ist, siehe Yasuni. Doch auch seit dem Scheitern der Yasuni-Initiative setzen sich indigene Gruppen und soziale Aktivistinnen weiter für den Erhalt der Natur ein. Das Projekt Cuencas Sagradas fordert ein weiträumiges Schutzgebiet rund um die Amazonas-Quellflüsse Rio Napo und Rio Marañón. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen diese Idee im Herbst auch beim Weltklimagipfel in Bonn vorstellen. Wir präsentieren sie euch schon mal jetzt. Unser dritter Beitrag führt uns nach Mexiko. Das Land gilt als eines der gefährlichsten der Welt für Medienschaffende. Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass staatliche Organe sie nicht schützen, sondern bespitzeln, haben mexikanische JournalistInnen Initiativen gegründet, um selbst unter vernünftigen Bedingungen arbeiten zu können. Wir wünschen euch also ein gutes Hören und ein gutes Leben sowieso. Eure Ondistas.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute gutes Leben. Buen Vivir.
Buen Vivir, was könnte das sein, das gute Leben?
Gehört schon mal, ja, aber ich könnte es jetzt nicht zusammenfassend umschreiben.
Ich würde sagen, auf jeden Fall Konzerne entmachten.
Buen Vivir kann man nicht direkt in die Moderne einordnen. Buen Vivir kann nicht zum Beispiel mit den Indikatoren der Entwicklung messen.
Vieles wird ja bemessen nach dem sogenannten Bruttosozialprodukt.
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt.
Das ist eine der absurdesten Ideologien, diese Wachstumsideologie.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Das steigt ja auch, wenn Erdbeben ist, weil man dann wieder mehr produziert, dann wird das Wachstum erhöht.
Gutes Leben ist natürlich eine unreichende Übersetzung von Sumacausai oder Sumacamanya.
Und auch so recht so nicht nur der Menschen, auch von Mutter Natur und so wieder mit einbezieht.
Die Natur nicht als Ressource wahrgenommen ist und deswegen nicht sozusagen zur Wachstum oder zur Akkumulation von Kapital benutzt werden kann.
Glaubst du, dass die Natur Rechte hat?
Ja, glaube ich schon. Weil wir brauchen ja auch die Natur, um zu leben.
Menschenrechte sind ein Muss und gelten auch für die Natur. Onda Hinhörer. Argumente, Infos und Straßenumfragen aus Deutschland und Lateinamerika. Was verbirgt sich hinter dem Konzept des Buen Vivir? Einigen kann man sich wohl darauf, dass alle ein Recht auf ein gutes Leben haben sollten. Was aber das nun genau bedeutet, ist gar nicht so leicht zu sagen. Wir wollten es wissen und hörten uns auf der Woche zum Buen Vivir um, die im Mai diesen Jahres in Berlin stattfand. Dort zu Gast waren Menschen aus Ecuador, Bolivien und Deutschland. Von ihnen erfuhren wir, wie das Buen Vivir in den indigenen Gemeinden Boliviens gelebt wird und warum es auf staatlicher Ebene in Ecuador gescheitert ist. Und dass es in jedem Fall lohnt, sich genauer mit dem Konzept zu beschäftigen.
El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Tt y con ello poner fin.
Ecuador im August 2013. Der damalige Präsident Rafael Correa gibt öffentlich das Scheitern der Yasuní-ITT-Initiative bekannt. Das südamerikanische Land hatte mit dem Vorschlag weltweit Aufsehen erregt, Erdöl, das im tropischen Nationalpark Yasuní lagert, nicht zu fördern. Unter der Bedingung, dass die internationale Staatengemeinschaft im Gegenzug einen Teil der Gewinnausfälle kompensiert. Der Wert der Natur sollte mehr wiegen als die kurzfristige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Doch in den Fonds wurde nicht genug eingezahlt und die Initiative schließlich aufgekündigt.
Lamentablemente tenemos que decir que el mundo nos ha fallado.
Seitdem weitet sich im Yasuní-Nationalpark die Erdölförderung aus. Doch der Kampf um den Erhalt der Natur geht weiter, auch nach dem Scheitern der Initiative.
Vor allen Dingen die jungen Leute sind auf die Straße gegangen, sicherlich auch, weil sie inzwischen ein anderes Verständnis von Entwicklung, Modernisierung haben als möglicherweise die älteren Generationen.
Sagt Josephine Koch, Koordinatorin der Yasunidos Deutschland. Das Bündnis Yasunidos ist aus dem Protest entstanden. Junge Menschen aus Ecuador kämpfen für den Erhalt des Yasuni-Nationalparks und treten für das Konzept des Buen Vivir ein. Seit einigen Jahren gibt es auch die Yasunidos Deutschland, die sich gegründet haben, um die Yasunidos in Ecuador zu unterstützen. Auch Marco Paladines gehört dazu.
In dem Sinne geht es für die Leute, die bei Yasunidos mitmachen, nicht allein um diesen Nationalpark, sondern um eine Veränderung der Beziehung zwischen Menschen und Natur, eine Veränderung des Verständnisses dieser Beziehung.
Buen Vivir, gutes Leben. Auf einer Veranstaltungswoche in Berlin konnte man mehr über dieses Konzept erfahren.
¿Cómo podría yo presentar el tema del buen vivir?
La idea del buen vivir comienza a ser discutida.
Nos interesa discutir la idea del buen vivir.
Aus Ecuador extra angereist, Alberto Acosta, Wirtschaftswissenschaftler, Intellektueller und ehemaliger Minister für Energie und Bergbau. Er sagt,
Buen Vivir kann man nicht direkt in die Moderne einordnen. Buen Vivir kann nicht zum Beispiel mit den Indikatoren, die Mechanismen, die Instrumenten der Entwicklung messen oder analysieren. Wir brauchen ganz andere Konzepte. Ja? Für das Buen Vivir ist entscheidend wichtig, erstens zum Beispiel die Verbundenheit mit der Natur. Und für die indigenen Völker ist es unmöglich, die Erde nur als einen Produktionsfaktor zu sehen.
Sein Deutsch erlernte Acosta, der heute einer der prominentesten Vertreter der Idee des Buen Vivir ist, während seines Studiums in Würzburg. Seinem Engagement ist es maßgeblich geschuldet, dass das Konzept in Ecuador unter der Regierung von Präsident Correa in den 2000er Jahren quasi Staatspolitik und Teil der Verfassung wurde. Entstanden ist die Idee des Buen Vivir aber nicht in der Politik oder in universitären Zirkeln. Sie ist Teil von jahrhundertealten Praktiken der indigenen Gemeinden im Andenraum. Antonia Ramos, bolivianische Aktivistin und Aymara Indígena, erklärt uns.
En español el concepto de buen vivir ya lo dicen de nosotros es de los indígenas de antiguas culturas que vienen.
Das Konzept des Buen Vivir, wie man auf Spanisch sagt, kommt aus den alten indigenen Kulturen. Auf Aymara heißt es Suma Camaña. Wir leben es schon seit Hunderten von Jahren. Meine Großeltern erzählten mir davon und dass es bedeutet, miteinander zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen. Früher kannten wir keinen Privatbesitz und die Felder gehörten der Gemeinschaft. Sie wurden gemeinsam bestellt. Hat einer mehr, gibt er dem anderen, hat eine weniger, bekommt sie etwas. Dafür brauchten wir kein Geld. So haben wir das Buen Vivir gelebt, indem wir uns gegenseitig halfen.
Eso es lo que vivíamos, eso era buen vivir, ayudar entre nosotros, a unos a otros.
Das Buen Vivir lebe durch die alltägliche Praxis und nicht dadurch, dass es in akademischen Kreisen und in der Politik diskutiert werde, so Indígena Antonia. Dem würde wohl auch Alberto Acosta zustimmen, der ehemalige Minister Ecuadors. In seinem Land hält er das Konzept auf politischer Ebene mittlerweile für gescheitert.
Es wird mehr als Propagandamittel benutzt. Man fördert zum Beispiel große Bergbauprojekte unter dem Decknamen das Mineria para el Buen Vivir, Bergbau für das gute Leben. Ja. Man erweitert die Erdölfelder auch in Richtung Yasuni, ja, nachdem die Yasuni-Initiative gescheitert ist, unter dem Decknamen Öl für das Buen Vivir, für das gute Leben. Das ist an sich Quatsch. Ja. Das ist ein großer Widerspruch an sich.
Die ecuadorianische Regierung benutze das Label Buen Vivir als Vorwand, um einfach so weiterzumachen wie bisher. Für die Yasunidos, die Gruppe junger Aktivistinnen und Aktivisten aus Ecuador und Deutschland, ist das ein doppelter Ansporn, sich weiter für das Buen Vivir stark zu machen. Für eine Gesellschaft, die weder auf Extraktivismus noch auf permanentes Wachstum setzt, in Europa und in Lateinamerika.
Ich bin natürlich einverstanden mit der Idee, dass eine Postwachstumsgesellschaft und eine postextraktivistische Gesellschaft, die sind in einer Beziehung zueinander, die können nicht getrennt voneinander vorkommen. Vielleicht erklärt sich, dass im Süden eine eher gegen die extraktivistische Aktivitäten eine so eine Stellung zustande kommt, weil es ist so historisch gewesen. Da sind die Konditionen, die Bedingungen unter diese Ausbeutung der Natur gemacht wird, viel brutaler.
Nochmal auf den Punkt gebracht. Der Lebensstil des globalen Nordens behindert die Umsetzung des Buen Vivir weltweit. Denn solange der Hunger nach immer neuen Rohstoffen nicht gestillt ist, werden sie in den Ländern des Südens abgebaut werden. Und damit wird die Naturzerstörung immer weiter vorangetrieben. Das Konzept des Buen Vivir lässt uns erahnen, dass es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis geben könnte.
Bedeutsam finde ich, dass das eben eine Perspektive aus dem globalen Süden ist.
Eine Perspektive, die aber in vielen Debatten nicht mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Allzu häufig werden die wahren Urheber und vor allem die Urheberinnen des Buen Vivir nicht gehört. Auch in Berlin, bei der Woche zum guten Leben, waren mehrheitlich Männer auf dem Podium geladen. Unter ihnen kein einziger Indigener. Antonia Ramos, selbst Aymara Indígena, kritisiert das.
Wir Indigenen haben nichts davon. Sie befragen uns, machen Fotos. Danach verkaufen sie Bücher und werden reich. Sie leben von unserer Geschichte und bringen uns zum Verstummen. Es geht ihnen nicht wirklich um das Buen Vivir, darum, die Dinge miteinander zu teilen. Hier werden wir Indigenen benutzt, wie wir es schon immer wurden.
Wie kann es also gelingen, dass die Frauen und die indigenen Stimmen besser gehört werden? Die Yasunidos versuchen es und machen einen Anfang.
Es ist eine selbstbewusste postkoloniale Annäherung. Nicht zum ersten Mal, aber es ist ein Versuch, heutzutage horizontale Beziehungen zu bauen zwischen Ländern, die asymmetrische Beziehungen meistens gehabt haben.
Der Amazonas wird gerne als die grüne Lunge unseres Planeten bezeichnet. Doch der Lunge geht es schlecht. Wie eine nimmersatte Raupe arbeiten sich von allen Seiten profitorientierte Industrien durch den Regenwald. Ölbohrungen, Bergbau, Wasserkraftwerke und Sojamonokulturen. Jede einzelne Industrie ist ein Baustein für die drohende Klimakatastrophe. Wie soll man diesen Wahnsinn stoppen? Indigene Gruppen aus dem Amazonasgebiet haben nun einen neuen, mutigen Plan vorgelegt. Cuencas Sagradas, die heiligen Quellen der Flüsse Napo und Marañón.
Das Dörfchen Mamayake liegt abgelegen in einer der artenreichsten Ecken des peruanischen Amazonasgebietes. An schlechten Tagen stehen hier nur Maniok und Reis auf dem Speiseplan. Dafür ist die Gemeinde der Abajun-Indígenas ein idyllischer Rückzugsort vor Kettensägen, Sojawüsten und Ölbohrtürmen. Auf den ersten Blick zumindest. Doch versteckt im Unterholz lassen sich auch hier Vorzeichen des Rohstoffraubs finden. Nur 5 Bootsminuten flussabwärts führt uns Gemeindevertreter Nerio Kuncham zu einem trüben Loch in der Böschung des Senepa-Flusses. Eine illegale Goldmine.
Mayormente lo que es este mercurio, eso es lo que lavan y botan y eso siempre se va al arriba, no es lo que sería este preocupante porque son contaminantes.
Sie benutzen vor allem Quecksilber. Das ist sehr beunruhigend. Sie haben keinerlei Genehmigungen. Und wir, die wir gesund leben wollen, sind davon stark betroffen, denn die Flüsse werden verseucht. Das ist gefährlich für uns.
Utilizan gran cantidad de mercurio, eso lo que lo contamina lo que es este río y eso es peligroso para nosotros.
Immer tiefer dringt der extraktivistische Rohstoffabbau in den Amazonas vor. Auch im großen Stil investieren Bergbaumultis wie Anaconda Peru in die nahegelegene Cordillera del Condor. Eine fatale Entwicklung, denn aus diesem Gebirgszug entspringen einige der wichtigsten Quellflüsse des Amazonas. Hier mit Chemikalien und schwerem Gerät zu arbeiten, ist nachhaltige Selbstzerstörung, findet Elvia Dagua von der Confinaye, dem Dachverband der Indigenen des äquatorianischen Amazonasgebietes.
Diese Verschmutzung trifft uns alle, Arme, Reiche, Indigene, Gringos. Deswegen werden wir immer gegen den Extraktivismus kämpfen, denn es gibt nur wenige millionenschwere Bergbauunternehmen. Wir Indigenen dagegen, die auf dem Land leben, wir sind viele.
En cambio, los pueblos indígenas que tenemos territorio somos muchos.
Das sind keine leeren Worte. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Domingo Peas wirbt Elvia auf Veranstaltungen wie dem Panamazonischen Sozialforum immer wieder für einen ehrgeizigen Plan. Die Quellgebiete von zwei der wichtigsten Zuflüsse des Amazonas, die Flüsse Napo und Marañón, sollen zu einem Schutzgebiet erklärt werden. Und was für eines. Gigantische 20 Millionen Hektar soll das Areal umfassen. Es würde Gebirge und Tiefland auf den Staatsgebieten von Ecuador und Peru beinhalten, auf einer Fläche fast so groß wie die ehemalige Bundesrepublik. In den Augen von Elvia Dagua ist das kein Größenwahn, sondern überlebenswichtig.
Unser Plan ist der letzte, der uns noch bleibt, um die Welt zu retten. Denn wenn wir jetzt nicht handeln, wird die Erde irgendwann aufhören zu existieren.
Das Vorhaben ähnelt der weltweit bekannten Yasuni-Initiative. Auch diese setzte auf eine gerechtere Klimapolitik. Doch bekanntlich scheiterte das Vorhaben, gegen Kompensationszahlungen auf die Ölförderung zu verzichten, vor 4 Jahren. Mit tatkräftiger Mithilfe der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung und des Entwicklungsministers Dirk Niebel.
Ich versuche mit zugenähten Taschen durch die Welt zu reisen,
beschrieb Niebel seine Rolle damals suffisant. Entwicklungsgelder sollten nur fließen, wenn sich das wirtschaftlich für Deutschland lohne. Diese Haltung treibt Tazio Müller von der Rosa-Luxemburg-Stiftung noch heute zur Weißglut.
Yasuni war mal ein kluger Versuch und das macht mich im Nachhinein immer noch fuchsteufelswild, dass irgend so ein widerwärtiger FDP-Minister quasi im Alleingang dieses Projekt gekillt hat.
Doch stehen die Zeichen für einen Neuanfang heute günstiger? Benito Bonilla, Mitarbeiter der ecuadorianischen NGO Terra Mater, ist recht zuversichtlich.
No es un proyecto Yasuni. Es como una Ampliación de esta iniciativa.
Es ist ja kein neues Yasuni-Projekt, sondern eher eine Erweiterung dieser Initiative. Die Idee von Cuencas Sagradas ist, ein Schutzgebiet entlang der Flüsse Rio Napo und Rio Marañón zu schaffen. Dort siedeln 22 indigene Ethnien, darunter auch Gruppen, die in selbstgewählter Isolation leben. Das Gebiet umfasst auch Städte. Die Initiative ähnelt Yasuni jedoch insofern, als sie ebenfalls versucht, ein Schutzgebiet zu verwirklichen und machbare finanzielle Alternativen zur Ölförderung zu suchen. So sollen die Ölreserven unter der Erde bleiben und Bergbau, Erdölförderung, Abholzung in Peru und Ecuador aufgegeben werden.
Derzeit setzen die Regierungen Ecuadors und Perus verstärkt auf Einkünfte aus dem Erdölsektor, anstatt sich mit ökologischen und ökonomischen Alternativen zu beschäftigen. So verwundert es nicht, dass Cuencas Sagradas eine Initiative von unten ist, initiiert von den Indigenen, die vor Ort leben, und den mit ihnen verbündeten Organisationen der Zivilgesellschaft. Von Beginn an dabei ist auch der Achuarendichina Domingo. An den Mythos, dass die Rohstoffgewinnung zwingend nötig sei, um ein Land zu entwickeln, glaubt er schon lange nicht mehr.
Wir sind verschuldet, weil wir Öl fördern. Denn die Großkonzerne haben unseren Ländern zwar Kredite gewährt, aber jetzt sind Peru und Ecuador mit Millionen von Dollar verschuldet und fördern, um die Vorschüsse zurückzuzahlen. Sollen wir ewig so weitermachen? Es muss doch vielmehr dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die auf unserem Kontinent zerstörerisch wirtschaften, endlich auch zum Schutz des Waldes beitragen.
Dafür gibt es seit dem Pariser Weltklimagipfel COP im Jahr 2015 auch international Unterstützung.
In Frankreich haben 170 Länder das grüne Klimaabkommen unterzeichnet und sich verpflichtet, 100 Milliarden Dollar in einen Fonds einzuzahlen für Kompensationszahlungen des Klimawandels.
Erinnert Bonilla von Terra Mater. Er hofft bei der UNO mit dem Projekt der Cuencas Sagradas auf offene Ohren zu stoßen.
Jetzt müssen wir eine Form finden, wie wir 2/3 der fossilen Brennstoffe, die sich noch unter der Erde befinden, dort lassen können. Das Projekt Cuencas Sagradas del Rio Napo y Marañón steht genau in dieser Logik des Abkommens von Paris.
Die Indigena-Dachverbände aus Ecuador und Peru planen ihr Konzept auf der diesjährigen COP23 in Bonn im November erstmals der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Bis dahin wollen sie mit Wissenschaftlerinnen eine griffige Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Auch ein Teilerlass der ecuadorianischen Schulden bei China wird intern diskutiert. Denn die Öffentlichkeit muss von dem Projekt überzeugt und Geldgeber gefunden werden. Und die Gegenseite schläft nicht. In der Cordillera del Condor haben chinesische Firmen unlängst mit dem Abbau von Kupfer begonnen. In direkter Nachbarschaft zum scheinbar so idyllischen Mamayake. Es bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit, das ersehnte Cuenca Sagradas Schutzgebiet Wirklichkeit werden zu lassen.
Mexikos JournalistInnen leben gefährlich. Mindestens 126 Medienschaffende wurden seit dem Jahr 2000 ermordet. Etwa 30 gelten als verschwunden. Viele mussten sterben, weil sie im Dunstkreis von Banden der organisierten Kriminalität, korrupten lokalen PolitikerInnen und Sicherheitskräften recherchierten. Doch auch auf höchster staatlicher Ebene will man die ReporterInnen im Blick behalten. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Behörden, PressevertreterInnen, MenschenrechtsverteidigerInnen sowie Oppositionelle ausgespäht haben. Für die JournalistInnen ist klar, dass sie sich selber schützen müssen. Von staatlichen Einrichtungen haben sie wenig zu erwarten. Nach einer immensen Zunahme der Angriffe in den letzten Monaten haben sie nun eigene Initiativen ins Leben gerufen, um unter sicheren und würdigen Bedingungen arbeiten zu können.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este espacio de noticias en vivo.
5 Tage die Woche, jeden Morgen ab 8 Uhr, informiert Carmen Aristegui über die neuesten Ereignisse, über Korruptionsaffären, Bandenkriege und Fußballergebnisse. Immer wieder enttarnt die mexikanische Journalistin kriminelle Machenschaften von Politikern oder Übergriffe brutaler Polizisten. Doch heute berichtet sie von einem Angriff, von dem sie auch selbst betroffen ist. Behördenmitarbeiter haben systematisch Journalisten, Oppositionelle und Menschenrechtsverteidiger ausspioniert. Sie installierten auf Handys das Trojanerprogramm Pegasus, um Passwörter abzugreifen, Bewegungsmodelle zu erstellen oder Nachrichten und Mails zu lesen. Auch Aristegui geriet ins Visier der Späher. Auf einer Pressekonferenz erklärte sie:
No puede ser casual.
Es kann kein Zufall sein, dass die Regierung gerade in schwierigsten Zeiten so reagiert. In Zeiten, in denen man eigentlich Erklärungen zu Massenmorden, Hinrichtungen und Korruptionsfällen erwartet hätte. Eben zu all dem, was Journalisten und Menschenrechtsverteidiger konsequent recherchiert haben. Während sich die Regierung hier schwer tut, die nötigen institutionellen Antworten zu finden, sind wir mit dieser Spionageaktion konfrontiert.
Wer genau hinter dem Spähangriff steckt, ist unklar. Außer Frage steht jedoch, wer über das Pegasus-Programm ausschließlich verfügte. Das Militär, die Generalstaatsanwaltschaft und der Geheimdienst. Also Institutionen, die immer wieder blockieren, wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht, für die Polizisten, Soldaten und andere staatliche Kräfte verantwortlich sind. Besonders alarmiert zeigten sich Medienschaffende, als die Abhörmaßnahmen Mitte Juni bekannt wurden. Denn die Enthüllungen folgten auf eine Serie von Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. 7 Pressevertreter waren gerade im Bundesstaat Guerrero überfallen worden, 8 wurden allein in der ersten Hälfte dieses Jahres ermordet. So auch der Redakteur und Buchautor Javier Valdes. Unbekannte erschossen ihn nahe den Redaktionsräumen seiner Zeitung Rio Doce im Bundesstaat Sinaloa.
Justicia para Javier! Justicia! Justicia para los periodistas! Justicia!
Der Mord an Valdes brachte das Fass zum Überlaufen. Im ganzen Land gingen Medienschaffende auf die Straße. Auch vor dem Bundesinnenministerium in Mexiko-Stadt forderten sie die Aufklärung des Verbrechens. Sie verwiesen auf die vielen anderen getöteten Kolleginnen und Kollegen. Auf Miroslava Breach, Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monluí, Filiberto Álvarez. Auch 186 internationale Korrespondenten solidarisierten sich in einer gemeinsamen Erklärung. Angesichts der massiven Proteste reagierte selbst die Regierung. Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong:
Es handelt sich hier um Angriffe auf die Pressefreiheit. Sie sind absolut nicht hinnehmbar.
Der Präsident versprach mehr Schutz. Zudem solle die 2012 gegründete Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen gegen die Pressefreiheit gestärkt werden. Doch viele Medienschaffende trauen der Regierung nicht. Allein in Peña Nietos 4-jähriger Amtszeit wurden 35 Kollegen hingerichtet. Kaum ein Politiker hat Interesse an Journalisten, die korrupte Strukturen aufdecken oder über gewalttätige Sicherheitskräfte recherchieren. Auch deshalb würden die meisten Angriffe nicht verfolgt, kritisiert Daniela Pastrana vom Journalistennetzwerk Periodistas de a pie.
Jeder nicht aufgeklärte Mord öffnet die Tür für den nächsten. Die Straflosigkeit liegt bei 99%. 3 Fälle wurden gelöst, seit die Sonderstaatsanwaltschaft besteht. Bei keinem handelte es sich um schwerwiegende Angriffe. Wir haben es hier mit einem strukturellen Problem zu tun, mit einem Versagen des Justizsystems. Dazu gehört auch, dass die Behörde nicht die nötigen Mittel besitzt.
Pastrana sieht die Verantwortung aber auch bei den Verlagshäusern.
Los medios nos dejan en una situación de vulnerabilidad, o sea, puedes ir a hacer coberturas de muy alto riesgo.
Die Medienunternehmen bringen uns in eine sehr verletzliche Situation. Wir sollen unter extrem hohem Risiko berichten und sind nicht einmal kranken, geschweige denn lebensversichert. Ein Sicherheitskonzept gibt es auch nicht. Wenn man dir deine Ausrüstung klaut, wie es den Kollegen im Guerrero passiert ist, tragen die Medienhäuser keine Verantwortung, obwohl sie dich dorthin geschickt haben. Es geht aber nicht nur um prekäre Arbeitsbedingungen und wenig Lohn, sondern auch um Zensur. Geschäftliche Vereinbarungen mit einigen Gouverneuren verhindern, dass Medien bestimmte Informationen verbreiten. Das alles sind Formen der Gewalt. Sie sind das erste Glied der Kette.
Pues es la primera forma de violencia, el primer escalón y del que parte todo lo demás.
Mehr Sicherheit, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Klarheit darüber, wie Regierungen Einfluss auf Medienunternehmen ausüben. Unter anderem diese Themen standen Ende Juni auf der Tagesordnung einer Konferenz in Mexiko-Stadt. 3 Tage lang diskutierten etwa 300 Journalistinnen und Journalisten unter dem Eindruck der letzten Angriffe. Unter ihnen auch die Reporterin Marcela Turati.
Wir wollen herausfinden, wie wir uns zusammenschließen können und was wir tun müssen, um mit der Gesellschaft im Allgemeinen und konkret mit Menschenrechtsverteidigern zusammenzukommen. Die Gewalt trifft mittlerweile alle. Wir als Journalisten haben in dieser Situation eine sehr wichtige Aufgabe. Wir müssen dem Schweigen entgegentreten.
Immer wieder betonen die Pressevertreter die große Bedeutung ihrer Arbeit. Wer soll schließlich über das Morden an Oppositionellen berichten, wenn nicht Sie? Wer soll die korrupten Geschäfte aufdecken? Und wer soll dafür sorgen, dass die Angehörigen von Verschwundenen zu Wort kommen? Der Fotograf Felix Márquez ist jedoch skeptisch, dass seine Landsleute das auch so sehen.
La sociedad mexicana no se ha dado cuenta.
In der mexikanischen Gesellschaft herrscht kein Bewusstsein dafür, dass sich Angriffe gegen Journalisten gegen alle richten, gegen das universelle Recht auf Information. Solange das nicht wirklich wahrgenommen wird, kann man uns weiterhin ermorden und nichts wird passieren.
Márquez ist aus Veracruz angereist, jenem Bundesstaat, in dem besonders viele Medienschaffende der Gewalt zum Opfer fielen. 18 seiner Kolleginnen und Kollegen wurden in der 6-jährigen Amtszeit des Gouverneurs Javier Duarte de Ochoa zwischen 2010 und 2016 ermordet. 3 sind verschwunden. Meist steckte die Mafia hinter den Verbrechen. Doch vieles spricht dafür, dass Duarte mit den Kriminellen kooperierte. Derzeit sitzt er vor Gericht, weil er im großen Stil Geld hinterzogen haben soll. So mancher Journalist ist angesichts der gewaltsamen Verhältnisse ausgestiegen. Auch an Márquez gehen sie nicht spurlos vorbei. Er selbst sei zwar nicht bedroht worden, sagt er.
Sin embargo, sí ha habido ciertas.
Trotzdem sind immer wieder Dinge passiert, die mich nachdenken lassen, bevor ich einen journalistischen Auftrag annehme. Zum Beispiel die Morde an Kollegen, die mir sehr nahe standen.
Ans Aufhören denkt der junge Mann allerdings nicht.
Als Journalist zu arbeiten heißt ja, etwas gegen diese Situation zu unternehmen. Wenn man schreibt oder fotografiert, dokumentiert man, was passiert. Und das kann helfen, das Schicksal der Stadt und des Bundesstaates zu wenden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de